Deutschlandfunk. Der Tag.
Man muss sich das ja noch einmal in Erinnerung rufen, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass die SPD förmlich am Boden lag, eingemauert bei gerade einmal 15% Zustimmung. Wahlen haben die Sozialdemokraten krachend verloren. Neue Vorsitzende kamen und warfen bald schon wieder das Handtuch. Eine Volkspartei am Abgrund. Bis die SPD bei der Bundestagswahl die Union schlug. Jetzt ist Olaf Scholz auf dem Weg ins Kanzleramt. Seine Partei handelt mit Grünen und FDP ein Regierungsbündnis aus, das im Idealfall länger halten soll als 4 Jahre.
Moin, hier ist Lars.
Dafür soll auch Lars Klingbeil sorgen, bisher Generalsekretär der SPD und wohl bald neuer Vorsitzender seiner Partei an der Seite von Saskia Esken.
Ich kann euch heute sagen, ich habe mich entschieden. Ich werde im Dezember auf dem Bundesparteitag als Vorsitzender der SPD kandidieren.
Klingbeil und Esken an der Spitze der SPD. Ist das ein kluger Schachzug, auch wenn es darum geht, die SPD weiter auf Erfolgskurs zu halten? Das klären wir gleich mit Frank Kapelan, unserem Mann für die SPD in Berlin. Um Erfolg oder Misserfolg geht es dann auch im zweiten Teil. Dann blicke ich mit meinem Kollegen Georg Ehring voraus auf die zweite und entscheidende Woche bei der Weltklimakonferenz in Glasgow. Das ist der Tag hier im Deutschlandfunk, heute mit Jasper Barenberg.
Lars Klingbeil hat mit seiner Arbeit als Generalsekretär schon vor meiner Zeit hier in diesem Haus den Grundstein gelegt für die Erneuerung unserer Partei, gemeinsam mit Andrea Nahles. Ich arbeite sehr gerne und sehr vertrauensvoll mit ihm zusammen und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Ich freue mich sehr, dass er sich für die Kandidatur mit mir gemeinsam entschieden hat.
Saskia Esken heute Vormittag im Willy-Brandt-Haus der Parteizentrale der SPD in Berlin. Sie will also an der Spitze der SPD bleiben. Lars Klingbeil soll dazukommen anstelle von Norbert Walter-Borjans. Präsidium und Vorstand unterstützen diesen Plan einstimmig. Gibt es da noch irgendwelche Zweifel, dass die beiden als neue Doppelspitze mit großer Mehrheit auf dem Parteitag der SPD vom 10. bis 12. Dezember gewählt werden? Das habe ich meinen Kollegen Frank Kapelan in unserem Hauptstadtstudio gefragt.
Ich glaube eigentlich, es ist sehr wahrscheinlich, dass es so kommen wird. Du sagst es, einstimmig ist das im Vorstand beschlossen worden. Die Frage, die sich noch stellt, wen wollen die beiden dann zum Generalsekretär machen? Da sind sie heute ausgewichen. Da steht der Name Kevin Kühnert im Raum, ein Linker, so wie Saskia Esken, der ehemalige Juso-Vorsitzende. Das ist vielleicht noch so ein Haken an der Sache, denn dabei müssen die ja vorschlagen, wer es denn werden soll. Da gibt es auch andere, die sagen, es sollte eine Frau sein, eine junge Frau, vielleicht sogar noch aus dem Osten. Ich sehe nur nicht, dass man dieses Personal hat. Also ich glaube schon, es ist doch sehr wahrscheinlich, dass es so kommen wird.
Nun ist es ja so, dass beide, Saskia Esken und Lars Klingbeil, in den letzten Wochen auch immer wieder für das eine oder andere Ministeramt in der Ampelregierung dann ins Spiel gebracht wurden. Saskia Esken wurde in Verbindung gebracht mit den Themen Digitales oder vielleicht ein Bildungsministerium. Bei Lars Klingbeil weiß man, dass er Verteidigungspolitik lange gemacht hat. Also war eine Überlegung, ob er vielleicht am Ende Verteidigungsminister wird. Warum ist es jetzt doch ganz anders gekommen?
Also Lars Klingbeil hatte sicherlich das Problem, flapsig gesagt, dass er ein Mann ist, der aus Niedersachsen kommt. Also das sprach schon einmal dagegen, dass er Chancen hat, von Olaf Scholz in dessen künftiges Kabinett berufen zu werden. Du hast recht, er ist Verteidigungsexperte, kennt sich auf dem Gebiet aus, aber erst einmal halte ich es für gar nicht ausgemacht, sondern eher für unwahrscheinlich, dass die Sozialdemokraten das Verteidigungsministerium besetzen werden. Aber dann ist da eben auch noch Hubertus Heil, ebenfalls ein Mann aus Niedersachsen, der eigentlich gesetzt ist als künftiger Arbeitsminister, der also diesen Posten behalten soll. Das wünschen sich jedenfalls viele. Dann ist da auch noch Matthias Mirsch, ebenfalls ein Niedersachse im Gespräch. Und vor allen Dingen hatte Olaf Scholz ja gesagt, zumindest die SPD-Riege der Minister muss paritätisch von Frauen besetzt sein. Und das wiederum wäre Saskia Esken zugute gekommen, die viele schätzen als digitale Expertin, manche auch als Bildungsexpertin. Und da gab es schon die Überlegung, auch auf Seiten von Olaf Scholz, sie in die Kabinettsdisziplin einzubinden und dann auf der anderen Seite eben in der Parteiführung jemanden zu haben, dem er mehr vertraut und zu dem er einen ein besseres Verhältnis hat. Und da war ja immer wieder Manuela Schwesig ins Spiel gebracht worden. Esken stand allerdings unter Druck. Sie sollte sich erklären, sie sollte sagen, ob sie Ministerin werden will oder auch Parteivorsitzende. Und da war es ja Norbert Walter Borjans und auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich bei uns im Interview der Woche, die beide sehr deutlich gesagt haben, wer Minister werden möchte, der sollte eben nicht auch ein hohes Parteiamt, sprich Parteivorsitzende sein können. Und da hat sie sich offenbar gedacht, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ich greife jetzt zu einer erneuten Kandidatur für den Parteivorsitz. Wer weiß, ob das mit dem Ministeramt überhaupt was werden wird. Und ich habe sie heute, das würde ich gerne ganz kurz einspielen, auf dieser Pressekonferenz gefragt, ob das denn für sie auch wirklich gilt. Wer ein Parteiamt hat, der sollte nicht einen Ministerposten im Bund bekommen. Und da hat sie Folgendes gesagt.
Auf die ganz spezielle Frage, die Sie noch gestellt haben, kann ich nur sagen, unsere Statuten enthalten eine solche Trennung nicht.
So, das hat mich dann schon aufhorchen lassen. Sie ist dann danach auch noch mal gefragt worden, schließen Sie denn aus, dass Sie als Ministerin vielleicht doch noch in ein Kabinett gehen? Das hat mich aufhorchen lassen, dass sie das noch einmal, zweimal in dieser Pressekonferenz betont hat. Denn natürlich steht das nirgendwo geschrieben. Das ist kein Gesetz bei den Sozialdemokraten. Aber sie würde sich dann wohl anlegen mit der Partei oder sie würde vielleicht dann, sollte sie doch noch Ministerin werden können, noch einmal zurückziehen und dann vielleicht den Weg machen, freimachen für Manuela Schwesig. Denn das ist bekannt, Lars Klingbeil würde viel lieber mit ihr. Sie stand wohl auch bereit, aber dann war ihr Saskia Esken zuvorgekommen. Also, das ist alles sehr spekulativ, aber um auf deine erste Frage zurückzukommen, das ist das kleine Fragezeichen, das dahinter steht, ob denn die beiden wirklich die Doppelspitze der SPD werden. So, jetzt habe ich viel erzählt.
Ja, aber das wäre gerade sozusagen meine Frage gewesen, also weil ich mich schon gewundert habe, dass du am Anfang sehr wahrscheinlich gesagt hast und nicht, ja klar, das ist sonnenklar, dass die beide gewählt werden. Das hat halt mit diesen ganzen taktischen Überlegungen zu tun, Proports, Geschichten und so weiter, dass da Saskia Esken sich vielleicht noch ein Hintertürchen offen hält, möglicherweise, und dann sich die Sache doch nochmal verändert, auf dem Weg dann zur Ampelregierung, auf dem Weg zur Kanzlerwahl von Olaf Scholz und dann dem Parteitag am 10. bis 12. Dezember.
Genau, es geht um Proports, es geht um Macht, um Einfluss. Und ich glaube, sie hatte auch Angst, alles zu verlieren. Sie ist beileibe nicht unumstritten in der Partei. Und wenn sie sich jetzt frühzeitig festgelegt hätte auf das Ministeramt, hätte es auch sein können, dass sie am Ende ohne alles dagestanden wäre. So hat sie sich dieses Hintertürchen noch offen gehalten und einen Posten hat sie, glaube ich, jetzt sicher.
Ist ja bei der SPD auch immer die Rede davon, dass das alles in einem kleinen Kreis im Moment, einem sozusagen erfolgreichen kleinen Kreis, besprochen wird. War das in diesem Fall auch so? Genannt werden da ja immer, also aus meiner Erinnerung jedenfalls, also Norbert Walter Borjans bisher, der Parteichef, Saskia Esken natürlich, Fraktionschef Rolf Mützenich hast du erwähnt, Lars Klingbeil als Generalsekretär und Olaf Scholz. Natürlich sind das die, die im Moment sozusagen solche Fragen zusammen überlegen und dann Entscheidungen treffen?
Also ich glaube, wenn Olaf Scholz die Entscheidung getroffen hätte und das wirklich maßgeblich tun könnte, dann, sagte ich ja eben, hätte er sich eine andere Konstellation gewünscht. Also da kann man natürlich jetzt auch nicht Saskia Esken einfach in die Parade fahren, weil sie ja auch Loyalität geübt haben. Sie haben in der Tat dafür gesorgt, das hat ja viele überrascht, dass es so ruhig geblieben ist im gesamten Wahlkampf, dass Olaf Scholz mehr oder weniger sein Ding machen konnte. Und all das hat ja diesen Erfolg auch mit möglich gemacht. Also, dass es da keine Querelen gab, wobei ich auch vorhergesagt hätte, muss man sagen, wenn da ein anderer Kandidat bei der Union gewesen wäre und die Umfragen weiterhin so schlecht gewesen wären für die Sozialdemokraten, wie sie es noch kurz vor der Sommerpause waren, dann wäre es wahrscheinlich zum Ende des Wahlkampfs auch nicht mehr so weit hingewiesen mit dieser Geschlossenheit. Mhm. Aber natürlich kann sie das für sich reklamieren und jetzt sagen, hört mal hier Freunde, so schlecht war das ja nicht, was ich gemeinsam mit Norbert Walter Borjans gemacht habe. Und was spricht dagegen, mich wiederzuwählen?
Jetzt sieht es also aus, als würde Lars Klingbeil in neuer Funktion dann an die Parteispitze treten. Gibt es schon eine Ahnung davon? Gibt es erste Hinweise darauf, wie er dieses mögliche neue Amt angehen wird, welche Ziele er sich setzt?
Also er hat heute sich in dieser Videobotschaft geäußert, danach auch nochmal in Interviews. Bei dieser Pressekonferenz war er nicht dabei und er hat gesagt, ein Wahlsieg reicht mir nicht. Ich will mehr erreichen. Er blickte auch auf die Landtagswahlen im kommenden Jahr möglicherweise. Er möchte die Partei dauerhaft einen. Er möchte den Menschen klar machen, wofür Sozialdemokratie heute steht. Also er will dann dazu beitragen, dass man eben erfolgreich regiert, am besten nicht nur für 4 Jahre, sondern das wird ja Olaf Scholz auch schon nachgesagt, dass er am liebsten für 8 Jahre das Ganze vor sich sieht und das realisieren möchte. Also diese Geschlossenheit, die man ja nicht kennt bei den Sozialdemokraten, die zu verfestigen, ich glaube, das ist das Hauptziel des Lars Klingbeil.
Da will ich auch noch mal was einspielen, was sozusagen Teil seiner Videobotschaft gewesen ist. Das klang auch ganz ähnlich.
Egal, auf welcher Position man steht, ob im Kanzleramt, in der Regierung, in der Fraktion, in den Ländern oder in der Partei, wir spielen alle zusammen und wir schießen aufs gleiche Tor. Das ist das Teamspiel, was wir in den letzten 2 Jahren sehr, sehr gut hingekriegt haben. Und das muss weitergehen.
Und das muss weitergehen, sagt Lars Klingbeil. Und da horche ich sofort auf, weil natürlich ist klar, die Geschlossenheit war sicherlich ein Schlüssel zum Erfolg. Andererseits waren das dann am Ende ja 25,7% bei einer Partei, die lange am Abgrund taumelte. Ist das nicht ganz schön hochgegriffen, wenn man jetzt sagt, also da wird das Teamspiel fortgesetzt und dann haben wir sozusagen eine lange Phase sozialdemokratischer Dominanz vor uns?
Ja, das ist eben die große Frage, ob das klappt mit dem Fortsetzen des Teamspiels. Und das hängt ja sicherlich auch von den Persönlichkeiten ab, die die Partei nun führen. Und das ist ja die große Sorge auch bei vielen Sozialdemokraten, dass das mit Saskia Esken oder wenn sie dann wirklich noch Kevin Kühnert durchsetzen könnte als Generalsekretär, dass das dann nicht so weit her ist mit diesem Team. Denn das wird sich ja zeigen, wenn es ans Eingemachte geht, ans Regieren geht, ob die Linken in der Partei sich dann wirklich zufrieden geben mit dem, was da im Koalitionsvertrag vereinbart worden ist, was dann umgesetzt wird. Also wenn ich beispielsweise daran denke, was man sich in Sachen Hartz IV vorgenommen hat. Das soll ja reformiert werden, zu einem sogenannten Bürgergeld werden. Da sollen die Sätze erheblich angehoben werden. Darüber wird ja gerade verhandelt in den Koalitionsgesprächen. Da sollen die Sanktionen für kooperationsunwillige Langzeitarbeitslose fallen. Und das sind so Sachen, die auch in der Partei nicht wirklich geklärt sind. Also da hat Lars Klingbeil meiner Erinnerung nach Kevin Kühnert immer wieder Paroli geboten und gesagt, wir brauchen trotzdem noch dieses Prinzip des Forderns und Förderns. Und das ist ja gerade für die Sozialdemokratie ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wenn es da hakt beim Regieren, wenn die Freien Demokraten da nicht mitspielen, auch was jetzt die Finanzen angeht und die Belastung von Gutverdienenden, wo man sich ja viel mehr vorgestellt hatte, man bekommt keine Vermögensteuer, man bekommt keine Einkommensteuerreform, dann könnte das Murren in der Partei ja doch sehr laut werden. Und dann bedarf es eben dieser Persönlichkeiten an der Spitze, die dann Olaf Scholz einigermaßen den Rücken frei halten. Und Rolf Mützenich hat diesen Job zu erledigen in der Fraktion, wo ja ein Viertel eben auch Juso-Mitglieder sind, die ja auch eben viel erwarten vom Kanzler. Und man muss sich ja nur anschauen, wie das in den 2000er Jahren, zu Beginn der 2000er Jahre, in der rot-grünen Koalition unter Gerhard Schröder gelaufen ist. Und da gab es heftigen Widerstand. Er hat nachher den Parteivorsitz geschmissen. Es gab heftigen Widerstand eben gegen seine Reformpolitik. Und das hat ja letztlich auch zu vorgezogenen Neuwahlen 2005 geführt.
Mhm. Und also ahnen wir schon, wenn ich dich richtig verstehe, auch wenn Saskia Esken jetzt betont, also sie hat mit dazu beigetragen, mitgeholfen, die SPD-Zentrale wieder zu einem Kraftzentrum für die SPD zu machen, da ist sicherlich was dran. Aber natürlich wird es mit Olaf Scholz im Kanzleramt, wenn alles so kommt wie geplant, dann ein richtig dickes Kraftzentrum, ein richtig kräftiges Kraftzentrum geben. Und da sind dann eigentlich Konflikte, da ist eine gewisse Konkurrenz wahrscheinlich unvermeidlich, oder?
Ja, die Gefahr sehe ich natürlich auch. Und diese Kraftzentren dürfen eben nicht gegeneinander arbeiten. Und das ist eben die spannende Frage, ob und wie sie das hinbekommen werden. Also die Begehrlichkeiten, die Wünsche von denjenigen, die ja von einem Linksbündnis geträumt hatten, die muss man in den Griff bekommen. Und ansonsten kann das schwer werden für Olaf Scholz. Und von daher komme ich wieder an den Ausgangspunkt zurück. Ich glaube, er hätte da mit einer Manuela Schwesig und einem Lars Klingbeil, mit dem er inhaltlich viel mehr verbunden ist, ein Duo an der Spitze der Partei, was er, so glaube ich, doch favorisiert hätte. Aber hätte, hätte Fahrradkette. Er muss sich nun auch mit Esken wahrscheinlich, haben wir ja gesagt, zufrieden geben. Und da gibt es natürlich auch die Möglichkeit, dass man die beiden Flügel vereint der Partei. Also, dass man eben Esken für den linken Flügel hat und Klingbeil für die Seeheimer, für die Konservativen. Das kann gehen, gut gehen, es muss aber nicht gut gehen.
Düstere Szenarien für die weitere Entwicklung und viele Appelle für mehr Tempo und mehr Entschlossenheit. Das hat den Start der Weltklimakonferenz in der letzten Woche geprägt, in dem Bewusstsein, dass im Kampf gegen die Folgen der Klimakrise Anspruch und Wirklichkeit weiter auseinanderklaffen, wenn das angepeilte 1,5-Grad-Ziel doch noch erreicht werden soll. Wütend und enttäuscht waren Zehntausende Aktivistinnen und Aktivisten am Wochenende, als sie durch Glasgow gezogen sind. Sie trauen den offiziellen Verhandlungsteams, sie trauen den Staaten kaum noch etwas zu. Jetzt, wo die zweite, die entscheidende Woche der Konferenz anbricht. Was in dieser Woche genau geschieht, das hat mir mein Kollege Georg Ehring in Glasgow erklärt.
Die zweite Woche ist die Woche, wo bei diesem Mal die großen Zusagen langsam alle abgegeben sind und wo dann die Vertragstechnik im Mittelpunkt steht. Da wird ein Abschlusspapier erstellt. In der zweiten Wochenhälfte kommen auch die Minister. Zunächst mal werden die Beamteten, Unterhändler sich zusammensetzen und sitzen jetzt auch schon zusammen, um ihre Positionen auszutauschen, Papiere zu erstellen, Kompromisse zu schließen. Und dann bleibt dann regelmäßig eine ganze Reihe von Fragen über, wo das Verhandlungsmandat dieser Fachleute nicht ausreicht und wo dann die Minister kommen und im Rücksprache mit ihren Regierungen sagen, okay, wenn ihr bei dieser Seite über euren Schatten springt, dann springen wir bei der anderen Frage über unseren Schatten. Und auf diese Weise kommt dann ein Abschlusspapier zustande. Und was da drin steht, das ist dann sozusagen formell das Konferenzergebnis. Und das ist dann auch mit Zustimmung sämtlicher Beteiligter die Grundlage für den Klimaschutz in der Zukunft. Da sagen sie dann auch, okay, ihr habt doch damals in Glasgow zugestimmt, dann könnt ihr davon jetzt auch nicht mehr runter.
Das ist also der wichtigste Strang in dieser Woche, die Arbeit Tag für Tag an dem, was am Ende in der Abschlusserklärung stehen wird. Welche anderen Themen sind denn wichtig in dieser Woche zu verfolgen?
Ja, das sind schon Themen, die dann in der Abschlusserklärung auch auftauchen. Das ist zum einen das Geld. 100 Milliarden Dollar pro Jahr haben die Industrieländer zugesagt für die Entwicklungsländer ab 2020. Das Geld kommt bisher nicht zusammen. Es soll aber jetzt im Schnitt der Jahre 2020 bis 2025 zusammenkommen. Und das kommt in die Abschlusserklärung als Zusage. Wir, die Industrieländer, sagen zu, das Geld zusammenzubringen. Das ist Teil der Diskussion. Es gibt das Thema Transparenz, sprich, welche Berichtspflichten haben die einzelnen Länder für ihre CO2-Emissionen, für ihre sonstigen Klimaaktivitäten. Da sind noch Fragen offen. Dann gibt es das Thema Klimaschutz in Entwicklungsländern bezahlt durch Industrieländer. Da gibt es unklare Positionen und die Industrieländer befürchten, dass da Doppelzählungen möglich sind. Das heißt also, ein und dieselbe Maßnahme einmal für das Industrieland und dann für das Entwicklungsland angerechnet wird. Das soll nicht sein, weil man dann insgesamt auf eine falsche Bilanz kommt. Und da kommt es sehr auf die einzelnen Formulierungen an. Das ist seit Jahren strittig und es wird aber erwartet, dass es hier zu einem Abschluss kommt, weil offenbar jetzt Kompromissmöglichkeiten gefunden worden sind.
Stichwort Schäden und Verluste durch die Erderwärmung selber. Wie wichtig ist das für den Verlauf der weiteren Konferenz?
Das ist aus Sicht der Entwicklungsländer ein sehr, sehr wichtiges Thema. Sie haben das schon vor bald 10 Jahren aufgebracht, dass es Katastrophen gibt, wie beispielsweise ein riesiger Taifun auf den Philippinen, der das Thema sehr stark auf die Tagesordnung gebracht hat vor vielen Jahren, dass man da auch durch die beste Vorsorge nichts gegen machen kann und die Entwicklungsländer Schadensersatz von den Industrieländern fordern. Der Stand ist seit 2013 in Warschau, okay, wollen wir drüber reden, wir gründen einen Arbeitskreis, aber dieser Arbeitskreis hat bisher keine greifbaren Ergebnisse und vor allem keine Geldzahlungen gebracht. Und da werden die Entwicklungsländer jetzt langsam ungeduldig und fordern, wir müssen da aber schon irgendwie weiterkommen, sonst stimmen wir einem Gesamtabschluss nicht zu. Und deswegen ist das Thema auch für die Industrieländer im Gesamtabschluss ziemlich wichtig.
Und das muss man auch noch mal getrennt denken von diesem anderen Punkt, über den du schon gesprochen hast, also die Zusagen der Industriestaaten, die Entwicklungsstaaten, die ärmeren Staaten, finanziell jedes Jahr mit diesem Betrag von 100 Milliarden Dollar zu unterstützen.
Ja, das sollen Zahlungen sein, die dazukommen. Und die Frage ist, werden die freiwillig sein oder wird es da Pflichten geben? Und die Industrieländer sagen, nein, sozusagen Pflichten sind mit uns nicht zu machen. Wir bieten Versicherungslösungen an oder beteiligen uns daran. Aber das wäre ja sozusagen eine juristische Schadensersatzpflicht und das wäre ein Fass ohne Boden, was natürlich auch ein Eingeständnis ist, dass die Schäden durch die Klimaerwärmung ganz gewaltig sein werden.
Nun hast du ja als ein Beobachter von vielen von Anfang an gesagt, also die Ausgangslage bei dieser Konferenz ist die, dass es eine immer größere Kluft zwischen dem Anspruch und der Wirklichkeit auf dem Weg zum 1,5-Grad-Ziel gibt. Woran werden wir denn in den nächsten Tagen, Tag für Tag gewissermaßen merken, ob diese Lücke kleiner wird?
Die Kluft ist eigentlich eher kleiner geworden, aber das Problem ist, dass die Zeit läuft. Wir haben im Prinzip nur noch 10 Jahre, um ganz entscheidende Emissionsverringerungen zu machen. Sonst ist die Chance auf die 1,5 Grad vorbei. Ob die Lücke kleiner geworden ist und wenn ja, wie sehr sie kleiner geworden ist, das wird vermutlich von wissenschaftlichen Instituten nach der Konferenz berechnet. Die rechnen dann um alle Zusagen in Tonnen CO2. Und vor der Konferenz waren wir bei einer Erderwärmung von 2,7 Grad, wenn alle bis dahin gemachten Zusagen auch eingehalten werden. Jetzt gibt es neue Zusagen. Optimisten sagen, wir kämen sogar unter 2 Grad. Das wäre sehr nah an das 1,5 Grad-Ziel. Aber es ist nicht alles Gold, was glänzt. Möglicherweise muss man da ein Stück wieder rausnehmen. Und vor allem dann müssen die Sachen umgesetzt werden. Erst in Gesetze und Vorschriften und dann auch in Handlungen. Und erst dann weiß man, ob es wirklich reicht.
Das war der Tag hier im Deutschlandfunk an diesem Montag, dem 8. November 2021. Danke fürs Interesse. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.